Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen in unserem heutigen Founder Talk. Wir haben wirklich einen herausragenden Gründer bei uns, Christian Tschida, mehrfach Gründer, Präsident vom Fußballclub Admira und auch ein Hollywood-Star. Er hat nämlich den technischen Oscar gewonnen und werden heute mit ihm darüber reden, wie er tickt und wirkt, was seine Erfolgsgeheimnisse sind und was können wir alle von ihm lernen. Christian, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Herzlichen Dank. Hallo.
Danke, dass du Zeit für uns hast und gerne, dass wir deine Learnings aus deiner bisherigen Laufbahn auch mit unserer Community teilen können. Ich würde ganz am Anfang beginnen, ja, in deiner Gründungsstory der ersten Firma, C-Motion. Wie ist das dazu gekommen? Du hattest zu damaligen Zeitpunkt eigentlich ein angestellten Arbeitsverhältnis und wolltest dort was machen. Um was ging es da genau?
Also ich war freiberuflich tätig und hatte verschiedenste Ideen im Kopf und hatte nicht das Gefühl, dass ich sie in der Struktur, in der ich war, mit der Freiheit, die ich mir gewünscht habe, umsetzen konnte. Und so habe ich eben in der Reflexion einfach die Entscheidung getroffen, dann baue ich es halt auf eigenes Risiko und in der Naivität und Optimismus, ich werde es dann schon verwerten können.
Und wie ging es dann weiter? Wie war der erste Schritt? Wie hast du überhaupt entschieden, eine Firma zu gründen? Und wie waren die Anfänge? Wie hast du es finanziert damals?
Finanziert habe ich es einfach mit dem Ersparten quasi, also man sozusagen einfach alles zusammengekratzt, was so geht, und der Optimismus war natürlich, dass es schnell geht. Rückblickend kann man sagen, es dauert immer länger, als man denkt. In weiterer Folge ging dann die Finanzierung über die Familie. Das ist sehr beruhigend. Man weiß dann, wenn es nicht klappt, braucht man auch die Familienfeier auch nicht mehr zu gehen. Aber und dann ging es weiter, dass ich quasi das Glück hatte, von FFG damals, oder hat er noch FFF geheißen, Förderung zu bekommen. Und so habe ich mich halt Stück für Stück weitergearbeitet und haben wir über 2 Jahre unsere erste Entwicklung finanziert und eben im Markt vorgestellt.
Was war das Produkt?
Erste Produkt war, was auch jetzt noch unser Kernprodukt ist, Fernsteuerungssystem für Objektive für die professionelle Filmindustrie. Für Hauptmarkt ist eben Amerika und als Aushängeschild Hollywood.
Okay, für Kameras und man steuert die Objektive dann fern.
Genau, in der Filmtechnik ist es notwendig, den Fokus manuell zu steuern. Das ist nicht so wie bei Fotoapparaten, weil ja der Fokus ein künstlerisches Element ist. Es macht einen Unterschied, wenn hier ein Mörder hinter dir kommt mit dem Messer, ob du im Fokus bist, das Messer oder der Mörder. Und darum ist es ein künstlerisches Element und der Fokus wird normalerweise eben händisch gesteuert von einem eigenen Fokuspuller. Und wenn die Kamera unterwegs ist, ist das eben nicht direkt an der Kamera möglich, sondern per Funkfernsteuerung. Und wir haben ja ein Funkfernsteuersystem für professionelle Filmkameras mit dem Schwerpunkt Objektiv und Kamerasteuerung.
Und dafür habt ihr auch einen technischen Oscar von den Academy Awards bekommen.
Genau, ja. Also wir haben dann eben das erste Produkt entwickelt und haben da eben entsprechendes neue Features dazu gebaut und eben Informationen zu dem User gebracht, die es bisher nicht gab, die dem Anwender, dem Fokuspuller, dem Kameramann auch neue künstlerische Freiheiten gegeben hat, weil er einfach mehr Wissen über das System hatte. Und für dieses Gesamtsystem haben wir dann einen technischen Oscar bekommen, der ist auch von der Academy of Motion Arts and Science, ist aber eine Woche vor dieser großen, bekannten Veranstaltung für Schauspieler und wird ihm an Techniker vergeben in 3 verschiedenen Kategorien.
Und warst dir klar, wo du die Firma gegründet hast, dass es einen relevanten Markt dafür gibt, was du da machen wolltest?
Für den Markt, vom Markt war ich überzeugt und von der Idee war ich überzeugt, aber zugegebenerweise, ich war Techniker, reiner Techniker mit technischer Ausbildung, ohne Vertriebsausbildung oder sonstiges und ich habe einfach mit der Überzeugung, das Richtige zu tun, das Produkt entwickelt und kannte, also war von den Vorteilen des Produktes, welches wir entwickeln, im Vergleich zu den bestehenden überzeugt und bin dann einfach mit dem System mehr oder weniger, ich habe mir gesagt, wie ein Staubsaugervertreter, auf Reisen gegangen und habe das Produkt einfach jedem vorgestellt mit der zusätzlichen Herausforderung, dass wir halt einen weltweiten Markt haben und ich halt durch die Welt gereist bin und ich habe mir wirklich klassisch, damals hat es noch diese World-Around-Tickets gegeben, ein World-Around-Ticket gebucht und bin von Stadt zu Stadt und habe mein Produkt hergezeigt.
Das heißt, den Vertrieb hast du selber organisiert?
Ich habe alles selbst gemacht, also ich habe den, also von der Marketingkampagne, ich habe mir Photoshop gelernt, habe quasi meine Zeichnungen gemacht, habe den Vertrieb begonnen und bin eben, wie gesagt, mit dem Produkt selbst auf Messen gegangen und zu den einzelnen Kunden und habe das Produkt vorgestellt. Ja.
Firma ist, also alles, was ich die Frage und du nicht beantworten magst, musst du nicht beantworten. Firma ist profitabel, wie viele Kunden hast, wie viele Umsatz, falls es nicht vertraulich ist.
Wir sind eine GmbH, das ist öffentlich. Wir haben mit null logischerweise angefangen. Das erste Jahr war mit 1.764 Euro Umsatz, wenn ich mich richtig erinnere, sehr überschaubar. 2022 war unser erfolgreichstes Jahr, wo wir schon über 10 Millionen Umsatz hatten. Wir haben jetzt 25 Mitarbeiter und ja, wir sind erfreulicherweise auch hochprofitabel, weil einfach in dieser Branche, wenn das Produkt erfolgreich positioniert ist, da es auf sehr kleine Stückzahlen ausgerichtet ist und wenn die Stückzahl größer als die Erwartung ist, wo wir erfreulicherweise hineingefallen sind, ist es auch profitabel. Ist aber auch wichtig, weil wir diese Ressourcen brauchen, diese wirtschaftlichen Möglichkeiten, um neue Produkte, neue Ideen zu entwickeln. Und das ist sozusagen ein Geben und Nehmen. Und wir reinvestieren jährlich einen Großteil des Gewinnes einfach nur wieder in neue Produkte, um okay, für die Zukunft aufgestellt zu sein.
Wird die aktuelle Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz eine Auswirkung haben? Ist das etwas, was ihr auch euch anschaut?
Wir schauen uns das konkret nicht an, aber eine Auswirkung wird es in den Filmmarkt, Entertainment-Markt, wo ich bin, definitiv haben. Ich glaube auch, dass es sehr viel Auswirkungen auf genau dieses System haben wird, was wir machen, Focus-Pulling-Systeme, also Schärfe-Systeme. Wird man sehen. Ich glaube nicht in den nächsten 5 Jahren, danach ja. Wir beobachten immer den Markt, weil ich bin überzeugt, dass es ein wesentliches Asset ist von kleinen Firmen, dass sie möglichst schnell auf Markttrends reagieren und entsprechend beobachten wir den Markt. Momentan beschäftigen wir uns mit künstlicher Intelligenz noch nicht.
Ich glaube, einen Moment gab es in der Gründungsgeschichte von Simotion, wo ihr so schnell reagiert habt, der 3D-Trend ist gekommen, nicht? Und ja, da war sie agil genug und schnell genug, um darauf zu reagieren.
Ja. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für kleine Unternehmen oder auch für Startups, dass sie Trends erkennen und reagieren. Und es gab einen im Nachhinein betrachtet sehr kleinen Zeitraum, wo 3D-Produktion, nämlich am Set, sehr gefragt war. Und da haben wir das erste System am Markt gehabt, was eben verfügbar war, nämlich Objektivsteuersysteme. Solange ich ein Objektiv steuere, kann ich das noch manuell machen. 2 Objektive parallel zu steuern, ist entsprechend schwierig synchronisiert. Dafür brauchte man nachher technische Hilfen, eben synchronisierte motorische Systeme. Und dadurch ist die Nachfrage relativ rasch gestiegen an unseren Systemen. Und wir hatten eben relativ schnell Systeme angeboten, die auch die Verstellung der Kameras und die Winkel der Kameras, also das sind diese 2 3D-Parameter, die in der Produktion eben auch verwendet werden. Also in Summe dann 8 Motoren, also Fokus, Iris, Zoom mal 2 plus diese 2 Motoren, die Kameras zueinander verändern, haben eben Systeme angeboten, die das alles steuern und nicht die Motoren steuern, sondern den künstlerischen Effekt errechnen. Und ich steuere quasi zum Beispiel das Tiefenfenster im 3D und nicht die Motoren. Das heißt, wir haben das umgerechnet und hatten da eben ein System ziemlich rasch am Start, was dem Anwender sehr viele Freiheiten gab und auch die Kontrolle über die künstlerischen Effekte gab. Und das war extrem erfolgreich und hat uns dann entsprechend den Sprung von einer kleineren Unternehmensstruktur in die nächstgrößere Unternehmensstruktur erlaubt. Der Schlüssel war eine schnelle Reaktion auf Trends, die gerade stattfinden.
Das war eine oder ist noch immer eine sehr erfolgreiche Firma und trotzdem hast du mehrere weitere Unternehmen gegründet. Zum Beispiel habt ihr dann für diese Firma Simotion ein ERP-System gesucht, evaluiert, gefunden, implementiert und euch gedacht, hoppala, das könnte auch für andere relevant sein, lass uns da wieder eine Firma gründen. Datenpol. Wie ist es dazu gekommen und wieso der Drang, doch noch was Neues zu gründen, obwohl das aktuelle sehr erfolgreich unterwegs ist?
Naja, also man muss immer sagen, all diese Dinge passieren entlang des Weges und waren nicht strategisch geplant. Das muss ich offen und ehrlich gestehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man eben Dinge erkennt und daraus seine Schlüsse zieht. Die Datenpool ist entstanden, da wir eine Unternehmensstruktur, ich sage immer bis so 10 Leute, hat man relativ einen direkten Kontakt untereinander und relativ viel Verständnis, was passiert, ohne eine gehobene Abstimmungsstruktur zu haben. Und wir sind dann eben über diese aus meiner Sicht kritische Größe hinausgewachsen und haben uns dann eben Warenwirtschaftssysteme angeschaut und haben dann eben ein System gefunden, was auf Open Source basiert, jetzt heißt es Odoo, und haben das sehr erfolgreich eingeführt. Und dann war es natürlich wieder überraschenderweise viel mehr Aufwand als gedacht. Und wir haben aber dieses System, weil wir haben wir entwickeln ja als Simotion von weißem Blatt Papier die Idee. Das heißt, wir brauchen vom Unternehmenszyklus, von der Entwicklung bis zur Fertigung, bis zur Serienbetreuung, alle Prozesse in einem Unternehmen. Mhm. Das ist wie in einem Großunternehmen, weil ich habe eine Entwicklungsabteilung, ich habe eine Fertigungsabteilung, ich habe eine Serviceabteilung, ich muss all diese Prozesse betreuen. Also das ist relativ komplex. Das für eine kleine Firmenstruktur zu machen, war das Key Asset, was wir hier entwickelt haben und wo wir uns gedacht haben, auf Open Source eben mit der Möglichkeit anzupassen, hat das einen Wert für viele kleine Unternehmen. Und wir haben das dann in meiner Unternehmensstruktur, der zweite Kunde war nachher quasi eine Partnerfirma von mir in der Filmtechnik, den ich angesprochen habe, schau, die haben eine ähnliche Größe gehabt wie wir, waren auch im Wachstum. Ich habe gesagt, schau, wir hätten da jetzt eine Lösung und er hatte das gleiche Problem. So gesehen, der zweite Kunde war aus der gleichen Branche in der Filmtechnologie und so haben wir gesagt, okay, diese Lösung ist einfach sehr gut für kleine Unternehmen, für wachsende Unternehmen und dann haben wir das eben ausgelagert und haben das in eine eigene Unternehmensstruktur gegeben, um hier diese Leistung auch anbieten zu können.
Und jetzt wieder Bootstrapping, wieder profitabel aufgestelltes Unternehmen, also wieder dieselben Erfolgsrezepte sozusagen, die du schon bisher angewendet hast. Ja. Und heute ist auch Datenpol ein super Player, ganz ein wichtiger Digitalisierungspartner für sehr, sehr viele Unternehmen. Was waren da deine erfolgskritischen Entscheidungen sozusagen oder die Rezepte für den Erfolg?
Na, der Schlüssel ist natürlich immer einerseits die richtigen Leute entlang des Weges zu treffen, die das Projekt entsprechend vorwärts treiben, das ist ganz klar. Und dann natürlich auch sich eine Strategie zu überlegen, was ist denn der Unique Selling Point meines Produktes und wie kann ich das transparent machen. Und bei der Datenpol zum Beispiel ist es relativ einfach, weil diese Prozessoptimierung oder in der Digitalisierung, es waren so viele Schritte notwendig oder die gesellschaftliche Strukturen ändern sich in die Digitalisierung, dass jedes Unternehmen eigentlich dieses Bedürfnis hat. Das heißt, der Markt für dieses System, wenn man es dann analytisch betrachtet, ist eigentlich riesig. Das heißt, die einzige Herausforderung war, dass Angebot, was wir haben, transparent zu machen. Und es ist jetzt erfreulicherweise auch, seit wir mehr oder weniger die Struktur, die Kommunikationsstruktur und die Organisationsstruktur, dass wir das auch liefern können natürlich, richtig gestellt haben, ist das restriktierende Element nicht mehr der Markt, weil eben die Nachfrage so groß ist, sondern das restriktierende Element ist, wie kriege ich die Schulung der Leute hin und dass ich qualitativ liefern kann.
Mhm. Und in der Delivery.
Ja, in der Delivery. Das heißt, und die richtigen Leute zu finden, weil die gesellschaftliche Struktur ändert sich derzeit in meiner Wahrnehmung. Man hört ja immer Arbeitsplatz, also dass es ein Überangebot an offenen Stellen gibt, ja. Weil halt, ist auch meine persönliche Wahrnehmung als Unternehmer, die Leute nicht mehr so den Bezug zur Arbeit haben, dass man 40 Stunden arbeitet oder mehr, sondern wir haben sehr viele Diskussionen mit jungen Bewerbern. Am liebsten würden sie 30 Stunden selbstverständlich zum gleichen Gehalt arbeiten. Und das ist halt sehr schwierig, die richtigen Human Resource aufzubauen, damit das auch das Wachstum funktionieren kann.
Aber marktseitig gäbe es genug
Marktseitig, ja, absolut, weil halt jedes Unternehmen meiner Ansicht nach die Notwendigkeit hat, seine Prozesse zu optimieren und quasi die Prozesse zu optimieren und zu digitalisieren. Das ist einfach der Trend der Zeit.
Vielleicht noch ein ganz kurzer sozusagen Sidestep zum Thema Open Source, weil mich dieses Geschäftsmodell auch immer recht fasziniert. Wie baut man ein Geschäftsmodell rund um eine Open Source Software-Lösung auf?
Antwort ist ganz einfach als Dienstleister.
Okay.
Als Dienstleister deshalb eben, also unser, im Endeffekt programmieren wir ja nichts, sondern wir konfigurieren nur. Das System steht zur Verfügung, aber das System hat natürlich einen sehr hohen Komplexitätsgrad. Und die Dienstleistung ist quasi, das Produkt an die Bedürfnisse des Kundens anzupassen. Und sozusagen wir verstehen das System, wir erfragen die Anforderungsprofile des Kunden und dann bringen wir diese zwei Dinge in Einklang. Also quasi Anforderungsprofil zu System. Und Open Source bedeutet ja nur, dass wir offenlegen, wie es geht und ein Dritter die Möglichkeit hätte, es zu ändern. Aber da der Komplexitätsgrad ja relativ hoch ist, so eines Warenwirtschaftssystems, gibt es da einen eingeschränkten Kreis, der das versteht und anpassen kann, wenngleich jeder technisch Versierte es anpassen könnte. Mhm. Aber der Laie kennt sich natürlich nicht aus. Und das Dienstleistungskonzept ist einfach der Schlüssel dahinter, dass wir eine Dienstleistung anbieten, so wie ein Automechaniker oder jeder Dienstleistungsbetrieb, Friseur, mehr oder weniger, du bietest an, du konfigurierst das System, das offene System für den Kunden nach dessen Anforderungen.
Sowohl um die internen Prozesse zu optimieren, als auch Datenmanagement zu haben, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen und so weiter.
In der Theorie ja, in der Praxis ist es so, dass sich das Optimieren der internen Prozesse, da kann man sich schwer Lorbeeren verdienen, sage ich jetzt mal, weil es oft sehr eingefahrene Strukturen gibt. Mhm. Und früher hatten wir quasi immer versucht und wir hatten das als falsch erkannt, dass man das System, weil es eben möglich ist, den Prozessen des Kunden anpasst, hat sich nicht für gut erwiesen, weil der Kunde eben eingefahrene Prozesse hat und so weiter. Mittlerweile ist die Tendenz, dass wir sagen, das ist der etablierte Prozess, welcher im System hinterlegt ist. Wir würden empfehlen, dass ihr eure Prozesse an die Software anpasst, weil es Gründe gibt, warum das so strukturiert ist. Und am Ende des Tages begründet man es dann zumeist mit Kosten und mit Update-Kompatibilität, weil wenn man im System die Prozesse konfiguriert, ist jedes Update komplexer und der Kunde ist eigentlich nicht happy, weil er quasi zumeist diese etablierten Prozesse nicht richtig gut sind. Und der bessere Weg ist, der sich bewährt hat in der Vergangenheit, ist quasi den Kunden dorthin zu führen und argumentativ eben wirklich hinzuführen, dass er es auch versteht, dass er seine Prozesse so anpasst, dass sie mit dem System kompatibel sind, wenngleich jede Anpassung theoretisch möglich ist, und im Einzelfall natürlich auch durchgeführt wird. Aber im Groben versucht man immer so die Harmonie herzustellen.
Du bist auch Präsident von Admira Wacker, spielt in der Bundesliga.
Also zweite Liga leider, aber
ist Bundesliga,
wissen, es gibt die erste Bundesliga und die zweite Bundesliga.
So meinte
und wir
ich
sind leider in der zweiten Bundesliga derzeit.
Okay, ja. Ist aber natürlich auch mit einem gewissen Workload verbunden wahrscheinlich, oder?
Absolut, ja. Vor allem die Restrukturierung.
Ja, und das sozusagen, da will ich hinaus auf diese Frage. Wie operativ bist du jetzt noch in all deinen Gesellschaften? Es gibt noch eine weitere Neugründung, über die werden wir dann auch anschließend reden, über deine Landwirtschaft, weil damit verbinde ich noch ein paar weitere Fragen, die ich da habe, was sozusagen deine Reflexionsfähigkeit anbelangt. Aber wie managst du sozusagen deinen Alltag? Ja? Wie präsent bist du in allen Firmen, die du hast? Weil normalerweise haben wir immer früher gesagt, Fokus, Gründer, ein Thema, dort Vollgas. Aber du streust schon sozusagen deine Skills über mehrere Firmen aktuell.
Also das Fokus, eine Firma kann ich zu 100% bestätigen und finde ich auch essentiell und wichtig und war bei mir auch so. Also,
okay.
Und zwar extrem. Also ich habe vor allem mit dem Gedanken DC Motion gegründet, ich möchte gewisse Dinge erreichen und ich wollte, für mich war es immer okay und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Schlüssel. Es gibt kein Scheitern in dem Sinne. Es kann sein, dass ich den Erfolg nicht habe, den ich mir wünsche, aber für mich war immer wichtig, darum habe ich auch 60 Stunden und mehr pro Woche an dem Projekt Simotion gearbeitet. Einfach, es sollte nicht scheitern, dass ich zu wenig fokussiert war. Und darum glaube ich und bin noch immer überzeugt, dass Fokus ist absolut richtig. Jetzt ist es bei mir erfreulicherweise so, dass mein erstes Unternehmen, die Simotion, eine gewisse Größe erreicht hat, wo es Strukturen gibt. Und auch das zweite Unternehmen, die Datenpol, hat eine Struktur mit 40 Leuten, wo ich nicht mehr in jedem Prozess notwendig bin. Und für mich war es dann eine Persönlichkeit, Reflexion mit Freunden und Vertrauten, dass ich sage, wo kann ich als Christian die bessere Wirkung erzielen? In einer kleinen Struktur, wo ich sehr ambitionierte Startup-Leute um mich habe, die auch fokussiert sind, oder in einer größeren Struktur, um den nächsten Wachstumsschritt zu erreichen. Und für mich persönlich ist in der Reflexion war das Ergebnis, dass ich glaube, besser zu sein in Innovation und kleinen Gruppen. Und aber sehr wohl, ich betreibe keine Kindesweglegung, ich bin in jedem Unternehmen noch so gesehen operativ tätig, aber eben nur mehr gewisse Wochenstunden, wo ich den Teil, den ich gut abbilden kann, mit Schlüsselkunden, mit strategischen Themen dabei bin, sehr gerne dabei bin und auch meinen Input liefere und eben halt nur einen Tag die Woche verteilt, also je nach Notwendigkeit, eben bei diesen Schlüsselthemen, die ich für wichtig erachte. Und den Rest, da bleiben jetzt nicht mehr 60 Wochenstunden über, aber doch noch ein erheblicher Teil, konzentriere ich auf ein Projekt, wo ich halt gerade den Fokus darauf lege. Im Moment sind es Kühe und Hirschen.
Erzähl mehr davon, weil das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt, das dich sehr gut auch beschreibt und das, was dir wichtig ist. Es geht um Landwirtschaft und einen Hof. Wieso hast du das gegründet und was hast du dort vor?
Auch hier gilt wieder, ist entlang des Weges auf mich zugekommen. Grundsätzlich, ich habe etwas gesucht, eine neue Herausforderung im Bereich der sozusagen Lebensqualität, ist kein schöner Begriff, aber einfach um ein anderes Thema, um mich mit einem anderen Thema als Filmtechnik zu beschäftigen, weil Technik ein sehr trockener Bereich ist und es verschiedene Themen gibt, glaube ich, die quasi das Leben sehr beeinflussen. Und ich bin dann über dieses Projekt gestolpert, den Schwarzberger Hof, der quasi 2015 gebaut wurde und seitdem her irgendwie brach liegt, aber sehr viele Möglichkeiten bietet. Und es gibt eben dieser Hof dort, es ist nicht nur eine Landwirtschaft, es ist auch ein Veranstaltungszentrum, es ist auch eine Lebensmittelproduktion, also es ist ein großes Konglomerat, wo man Veranstaltungen bis zu 200 Leuten administrieren kann, kleine Brauerei hat, kleine Schnapsbrennerei, kleine Bäckerei. Man kann sehr viel tun dort und die Idee ist quasi diese Elemente Lebensqualität basierend auf Ernährung, ein Schlüssel des Wohlfühlens, Bewegung, wir sind im wunderschönen Mühlviertel und mentale Fitness im Zuge von Veranstaltungen, Diskussion, Reflexion zu verschiedenen Themen dort abzubilden und etwas ganz anderes zurückzugeben an die Gesellschaft mehr oder weniger, als ich mit Filmtechnik kann. Filmtechnik, Entertainment, ganz spannender Bereich, ganz wichtig und wird immer Teil meiner beruflichen Geschichte sein. Aber etwas weiteres dazuzugeben, war die Herausforderung und wieder etwas von ganz null zu beginnen, auch um persönlich neue Gebiete kennenzulernen. Und ich habe, also wie gesagt, ich kann, wenn man es organisatorisch hinbekommt, sich mit neuen Themen zu beschäftigen generell, ist eine total tolle Lebenserfahrung und man lernt Dinge, die man in den anderen Bereichen nie gelernt hätte.
Machst du das aber schon gewinnorientiert oder ist das Philanthropie mit der Landwirtschaft?
Nein, selbstverständlich. Also gewinnorientiert ist immer so eine Sache. Ich glaube, Gewinn, also unternehmerisch erfolgreich zu sein, sprich mehr einzunehmen als auszugeben.
Wirtschaftlich
tragend ist ein ganz wichtiger Teil der Reflexion, mache ich das Richtige? Und darum ist es mir immer ein Anliegen, und dass man wirtschaftlich erfolgreich ist in dem Sinne und quasi auch hier Geld verdient, weil das andere ist halt Liebhaberei und Hobby. Ja. Aber ich bin überzeugt, dass es gewinnorientiert zu führen ist und wir dort auch mit einer Anlaufzeit von 2-3 Jahren dort Gewinne erwirtschaften werden, weil wir Themen adressieren werden, die mehr oder weniger in diesem Rahmen einzigartig sind und die einfach eine neue Art, also einen anderen Zugang zur Lebensmittelproduktion, zur Wertschätzung von Lebensmitteln und eben zu der Balance zwischen Ernährung und Bewegung und Beschäftigung mit mentalen Themen einfach dort bietet.
Und das werden sich dann Unternehmen entsprechend einmieten können und Veranstaltungen dort machen können?
Genau, das ist die Idee, also dass wir quasi eine Plattform dort haben, wo man sich treffen kann, entweder im kleinen Kreis, in kleinen Workshop-Runden mit 10 Leuten. Wir haben dort auch Zimmer und die Möglichkeit eben, wir haben eine Showküche, einen Gastraum für 30 Leute und bis zu eben Veranstaltungen, bis zu 200 Leuten, sich dort zu treffen, auszutauschen und eben sich weiterzubilden. Also diese, und mit, ja, das ist sozusagen die Idee, das alles dort zu vereinen.
Großartig. Ich würde abschließend gerne noch einmal auf den Punkt des Wirkens, des Sich-Selbst-Findens zurückkommen. Weil du hast gesagt, für dich war es klar, wo dein Wirkungsgrad am stärksten ist. Das hast du mit Reflexionen herausgearbeitet. Vielleicht die erste Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dir die Frage zu stellen, wo ist die Wirkung? Weil ich sehe das Thema bei vielen Scale-Up-Gründern, ja, stehen von der nächsten, wie du gesagt hast, Wachstumsstufe und fragen sich aber vielleicht nicht, bin ich jetzt der Richtige dafür, liegt meine Leidenschaft darin oder soll ich den Schritt sozusagen jemand anderen übergeben? Ja? Wie hat sich bei dir die Frage überhaupt gestellt? Was hat sie getriggert?
Ja, die Frage getriggert hat, also ich habe immer, wenn man so beginnt und die 60 Stunden plus pro Woche arbeitet für ein Thema und daher vielleicht überlegt, was in anderen Bereichen gearbeitet wird an Wochenstunden, war immer so die Idee, naja, ich arbeite jetzt, weil ich hatte auch keine Urlaube oder sonstige, jetzt das Doppelte bis Dreifache eines, ich möchte jetzt keine Berufssparten nennen, aber andere Berufssparten. Und da war natürlich immer so, der Grundgedanke, den ich heute als falsch erachte, aber dafür in 15 Jahren lasse ich es mir gut gehen. Und dann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo das wirtschaftlich möglich wäre, das weniger Arbeiten und des vermeintlichen Gutgehens. Und dann ist die Frage, was ist denn, also gesagt, gibt ja den schönen Spruch, wenn man den richtigen Job gefunden hat, muss man nie wieder arbeiten. Und dann fragt man sich halt, was tue ich jetzt? Ich bin halt nicht der Mensch, der am Strand liegen möchte. Und dann ist die Frage, die nächste Frage, jetzt kann ich eben, wie du sagst, die Firma weiter wachsen lassen oder ich mache etwas anderes. Und dann ist immer die Reflexion, oder für mich war die Reflexion, was bedeutet das? Früher hat man immer versucht, wenn der beste Softwaretechniker ist, nachher Leiter der Softwareabteilung geworden. Mittlerweile ist das aber auch schon erkannt, dass das nicht die beste Idee ist, weil es halt ein anderer Job ist. Und der gute Softwareentwickler muss kein guter Abteilungsleiter sein. Und genauso ist es hier. Ich glaube, ich kann recht gut oder ich habe den einen oder anderen Zugang, der mich im Aufbau von Unternehmen erfolgreich macht. Ich glaube, ich kann auch im Wachstum von Unternehmen sehr wertvollen Input geben. Aber ich glaube nicht, dass mein bestes Wirken, und das war einfach die Reflexion, in dem ist, dass ich große Strukturen steuere. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die sich jeder immer stellen sollte und die ich von Grund auf habe, dass ich mir immer die Frage stelle, kann das nicht ein anderer besser? Und das ist jetzt auch in einer Landwirtschaft so, da weiß ich es sogar, es gibt die Leute, die es besser können. Aber was kann ich dazu beitragen, dass die Gesamtstruktur funktioniert? Das muss immer die Reflexion sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für den Gründer zu wissen, was kann ich besser? Es ist vielleicht nicht immer die Produktidee und es ist vielleicht nicht immer das Produkt oder der Prozess, sondern es ist eine Kombination von verschiedenen Dingen. Und das diese Grundfragestellung, was kann ich dazu beitragen und wo kann ich den besten Beitrag liefern, hat mich eben zu der Erkenntnis geführt, mehr oder weniger, dass es wohl das Beste ist. Ich fokussiere mich auf diese strategischen Themen, wo ich einen guten Beitrag leisten kann und überlasse die Führung einer größeren Struktur anderen, die das gut managen, aber eben mit meinem Input, dass ich an der Entwicklung mitwirken kann.
Und du dich wiederum neuen Dingen in kleineren Strukturen widmen kannst, die man auf die Beine hebt.
Die ich aber alle miteinander kombiniere und das ist das Spannende. Also man kann auch einen Fußballclub, eine Landwirtschaft, eine Filmtechnik und eine Unternehmensberatung miteinander kombinieren.
Wie?
Thema, also das ist natürlich jetzt fast mein Betriebsgeheimnis, aber ja, okay. Ich gebe dir noch einen Tipp. Nein, es ist ganz einfach. Also ich möchte zum Beispiel auch, oder eine Idee ist natürlich wiederum in der Vision, einen digitalen Bauernhof zu entwerfen sozusagen. Das heißt, ich hebe das wichtige Wissen, was dort ist. Also es gibt ja sehr wenig Wissen auch in Schulen und so weiter. Wie leben denn Tiere? Wie entstehen denn Fleischprodukte und so weiter?
Verlieren die städtischen Kinder Bezug zum Fleisch zum Land.
Ja? Genau. Das ist, und auch hier wollen wir eben, wir haben eine Schaufleischerei und so weiter dort. Also wir haben ja viele Dinge, wo wir Dinge transparent machen können. Und den Bauernhof ins Digitale zu heben und eine neue Zielgruppe der Jugend, der urbanen Bevölkerung sichtbar zu machen, dafür Mechatronik, also Industry Motion, wir sind eine Elektronikfirma, die Sensorik und so weiter entwickelt, sozusagen Mechatronik zu entwickeln, die mir die Information gestalten, dass ich sie ins Digitale heben kann, in das Metaverse vielleicht heben kann, ja, das transparent zu machen und dann den Fußballclub zum Zugang zur Öffentlichkeit zu haben, mehr oder weniger, um eben die Jungen, die ja für Fußball interessiert sind, oft einfach auf diesen Weg aufmerksam zu machen. Das kann ja vielleicht funktionieren. Ich weiß noch nicht wie, aber ich bin überzeugt, es geht und schauen wir mal, was wir da zusammenbekommen. Aber
und das jetzt noch wirklich abschließend, dieses Thema, ich weiß noch nicht wie, aber ich gehe den Weg. Das hat auch was mit Grundvertrauen zu tun. Was gibt dir die Kraft für deine unternehmerischen Wege?
Die Kraft, also dieses Grundvertrauen, das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt, den ich erfreulicherweise schon seit meiner ersten Firmengründung hatte, dass den Weg, den ich gehe, seinen Erfolg haben wird oder auch nicht, oder zumindest habe ich nie gehadert, ich bin nicht erfolgreich. Das ist ganz wichtig, weil Erfolg, die Interpretation, was Erfolg ist und was nicht, obliegt einem immer selbst. Und es ist auch ein Erfolg, etwas probiert zu haben und zu wissen, es funktioniert nicht. Aber konsequent den Weg zu gehen und zu sagen, entlang des Weges werde ich Lösungen für die Herausforderungen, bewusst Herausforderungen und nicht Probleme, für die Herausforderungen, die mich entlang des Weges konfrontieren, finden, ist, glaube ich, essentiell für jeden, der ein Unternehmen gründet. Weil sich alles abzusichern und 17 Lösungen schon parat zu haben, wovon ich 16 nicht brauche, ist Energieverschwendung. Ich muss mal den nächsten Schritt gehen und dieses Grundvertrauen zu haben, entlang des Weges werde ich die Herausforderungen finden, lösen, die sich am Weg ergeben.
Und ja, nicht dich dadurch stressen lassen, dass du die Lösungen noch nicht kennst, nicht?
Genau, dass du die Lösungen nicht kennst und ja, nicht stressen lassen, dass es, ich glaube, ich weiß die Prozentzahl nicht, da bist du versierter, wie viele Leute Unternehmen gründen, prozentmäßig, aber es gibt halt sehr wenige, die diesen Mut haben, in eine Selbstständigkeit zu gehen, aber es gibt sehr viele, die dir sagen, dass das sehr risikoreich ist und dass du dir Sorgen machen sollst und genau die darfst du nicht hören. Also das ist völlig egal und du musst halt dieses Grundvertrauen haben, den Weg, den ich gehe, den gehe ich jetzt, weil ich über überzeugt bin, das hat eine Chance und selbst wenn es nicht funktioniert, war es gut, dass ich den Weg gegangen bin, weil dann weiß ich es wenigstens. Ja. Es ist viel wertvoller, als es nicht zu probieren und nachher irgendwie sich sicher in einen Beamtenjob zu flüchten und ewig darüber nachzudenken, hätte ich es doch probiert. Also entlang des Weges, die Erfahrung wird man hundertprozentig haben und Erfolg ist auch, wenn man es probiert hat und weiß, was man dabei gelernt hat.
Sagt ein herausragender Gründer, Christian Schieder. Danke vielmals für dieses Gespräch. Total spannend. Vielleicht können wir wirklich bei dir mal auf deinem Hof ein vertiefendes Reflexionsgespräch sehr zu gerne verschiedenen Themen führen. Freue mich jedenfalls auf diese nächste Gründung. Und danke für all deine Learnings heute, die ich sehr wertvoll gefunden habe. Ich hoffe, unsere Community auch.
Ich danke auch recht herzlich. Und du bist herzlich willkommen am Bauernhof.
Danke dir. Das war Christian Schieder heute, ein wirklich herausragender Gründer mit vielen, vielen Erfolgsbeispielen aus seinem Leben, die er heute mit uns geteilt hat. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es war hilfreich und lehrreich. Stay tuned und tschüss.